und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Oder wie wir hier in Hamburg sagen, moin. Direkt aus der schönsten Stadt der Welt. Hier ist für Sie Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast des Hamburger Tourismusverbandes Hamburg schnackt. Mein Name ist Wolfgang Reike und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue, Max Sinius.
Sionis heißt er, genau.
Also wir duzen uns, deshalb brauche ich diesen Namen jetzt nicht mehrmals, aber es ist eigentlich ganz einfach. Kommt aus Weißrussland, habe ich eben auch gehört.
Richtig.
Ganz spannende Geschichte. Ganz spannend ist auch der gesamte Lebenslauf. Ich habe hier so ein bisschen reingeschnüffelt, was du schon alles gemacht hast und welche Stationen. Ich habe eben schon gesagt, ich finde, das ist so ein Lebenslauf eines Vollblutunternehmers, auch mit einem bisschen Risiko, was man immer einfahren muss, wenn man auch erfolgreich sein will. Magst du mal so 3-4 Stationen aus deinem Lebenslauf erzählen, was dir besonders wichtig ist? Also es gibt ja viele Sachen, die ich hier auch rauspicken könnte, aber ich denke mal.
Also meine Mutter sagt immer, das, was ich bisher gemacht habe an Selbstständigkeit, das reicht für 2 bis 3 Leben. Ich sehe das natürlich nicht so. Viele Sachen, die ich gemacht habe, hätte ich vielleicht nicht in dem Umfang machen sollen, weil viel Lernphase auch dabei war. Ich habe einen Getränkefachhandel mal aufgebracht und mit Partnern und da auch viel Geld verloren. Und das hätte auch günstiger sein können. Aber mein Gott, nur ist es passiert und gelernt habe ich draus. Aber wie gesagt, das war eine relativ bittere Erfahrung. Nee, ich habe bei Scharrer gelernt, im Landhaus Scharrer an der Elbchaussee, bin nach der Ausbildung nach Sylt gegangen zu Karlchen, der inzwischen schon lange verstorben ist, war damals bekanntester Barkeeper Deutschlands. Bin dann nach Hamburg zu Herrn Sterzinger, der das Majalanski, Hemingway, Havanna Bar und diese ganzen damals sehr, sehr erfolgreichen Läden geleitet hat und geführt hat. Und ich war dann sein, wie soll ich es nennen, Bereichsleiter. Also war zuständig für Abrechnung und so weiter und habe dann mich anschließend selbstständig gemacht mit lieben Freunden. Das war dann Herr Sterzinger nicht mehr nach der Trennung. Und wir haben einen Glasimport aufgemacht, wir haben einen Partyservice aufgemacht. Wir haben die Szenario Bar aufgemacht in Eppendorf. Das war meine erste richtig eigene Bar, die dann auch nach kurzer Zeit sehr, sehr erfolgreich lief. Ganz klein, aber sehr erfolgreich jeden Abend. Bumsvoll, wie man in Hamburg sagt, ja. War eine tolle Zeit. Und von da aus dann zum Ballindamm, das Zio am Ballindamm gemacht mit der Cocktailschule und verschiedenen anderen Aktivitäten da. Wir haben die Alsterinsel zur WM gemacht auf der Binnenalster mit 1000 Quadratmeter Pontons und Fernsehübertragung und solche Geschichten. Das war eine sensationelle Zeit und von da aus dann Richtung St. Pauli, das East Hotel mit verschiedenen Partnern eröffnet. Auch zum Glück sehr, sehr erfolgreich. 12 Jahre gemacht und oder noch länger, ich glaube 14 sogar. Und jetzt inzwischen mit ganz, ganz lieben Partnern endlich mal wieder das Tortue Hotel mit den verschiedenen Gastronomien, mit der Brasserie, mit dem Jingui. Und den Bars und wir machen noch eine Dachterrasse und sind immer aktiv und bauen und erweitern das Konzept und es ist unfassbar spannend.
Ja, spannend ist dieser Lebenslauf ja auch. Also ich meine, ich glaube, ich habe selten so einen spannenden, interessanten und breiten Lebenslauf gehört. Aber du bist Hamburger, ne?
Ich bin Hamburger, ich bin in Hamburg geboren, ja.
Bist verheiratet, hast einen Sohn.
Genau, 30 Jahre verheiratet, auch in der Branche relativ ungewöhnlich. Ja. Meine Frau Melitta wird jetzt wahrscheinlich da sitzen und den Kopf schütteln und sagt, ja, das ist ungewöhnlich. Aber ja, ist es ja wirklich in der Branche. Und mein Sohn ist Winzer, wird auch dieses Jahr 30 Jahre alt und studiert jetzt gerade in Heilbronn.
Oh ja. Mhm. Und einen Boxer hast du seit
neuem. Und einen Boxer. Ein ganz süßer, einen Luna aus Spanien, aus dem Tierschutz.
Toll. Kommen wir mal ein bisschen zu Hamburg. Hamburg hat ja, das hast du ja im eigenen Leib erlebt, jetzt auch 3 Jahre eine sehr, oder gut 2 Jahre,
ja, genau,
eine sehr schwierige Zeit erlebt. Ich denke mal, wir stehen am Ende der Pandemie, aber nichtsdestotrotz war es ja für viele eine Katastrophe, auch wirtschaftlich. Die Frage an dich, was meinst du, was sich auch im Tourismus verändern wird? Also von und nach Hamburg Also vor allen Dingen natürlich nach Hamburg auch Tagesgäste, die ja auch in die Gastronomien gehen, einkaufen gehen und
also
auch die Hotelgäste.
Wenn sie dann wieder alle dürfen, so wie sie wollen, glaube ich schon, dass es eine gewisse Aufbruchsstimmung geben wird. Also Hamburg ist ja, ist und war und wird es auch hoffentlich immer bleiben, ein sehr, sehr attraktives Reiseziel für Städtereisen und Tagestouristen. Und die Gastronomie ist sehr, sehr vielfältig und qualitativ sehr, sehr hochwertig. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, dass irgendwann wird es wieder so, wie es mal war, dass alles läuft. Am Ende bin ich mir sicher, dass Essen gehen ein Luxus wird, weil es wird alles teurer, die Tariflöhne sind hochgegangen, Fachkräftemangel tut das Übrige dazu. Und ich sag mal, wenn die Gastronomie überleben will oder die einzelnen Betriebe, müssen wir teurer werden und der Gast muss das, im Ende muss der Gast es dann ja auch zahlen, weil jede Kneipe muss ja wirtschaftlich arbeiten, weil sonst kann sie nicht überleben. Und ja, die Parameter sind gestellt.
Ja, ja, ich habe jetzt gelesen, dass der Tarifabschluss bei rund 30% gelegen hat, also 30% mehr Lohn und Gehalt. Das ist
richtig,
natürlich ein ganz schöner Schluck.
Aber gestaffelt auf 3 Jahre, ne?
Ja, ja, trotzdem. Also
ja, bei uns heißt das tatsächlich mit dem ersten Schritt, ist es ein richtig kräftiger Schluck aus der Pulle, der oben drauf geht und im Ende, ja.
Also ich denke, das ist notwendig, aber auf der anderen Seite kommt es natürlich zu einer Unzeit. Ne? Also mitten in der Krise oder am Ende der Krise ist das ja nicht so ganz so einfach zu.
Das stimmt. Einfach war die Gastronomie noch nie. Das heißt ja immer, oder es hieß früher immer, wer nichts wird, wird, wird.
Ja.
Und so weiter. Und also ich sage das immer anders. Ich sage immer, wer was wird, wird, wird. Und wer nichts wird, bleibt Gast.
Ja, da ist, glaube ich, auch was dran. Also du gehst davon aus, dass wir wieder die alten Niveaus erreichen auch? Also auch
die Läden, die es dann überleben werden, weil es ist ja im Moment, wird ja viel darüber gesprochen, dass sehr, sehr viele Betriebe in Existenznöten sind und Existenzängste haben. Wir werden sehen, was am Ende da überbleibt, sage ich mal. Aber die, die überbleiben werden, die es schaffen und wir gehören dazu, das kann ich glaube ich so sagen. Ich glaube, dass die sehr stark partizipieren werden.
Also ich denke ja auch, dass ihr ein breites, vielfältiges Angebot habt.
Ja.
Auch vom Hotel, denke ich, ist das ein Angebot, was auch den Zeitgeist trifft, auch wie andere, auch wie das East oder auch das Pier 3 oder andere.
Absolut, absolut. Es ist eine Guest Experience, die den Leuten einfach Spaß macht. Und
ja.
Es gibt viel zu entdecken. Und ich sage mal nur, als Bettenburg wird es schwierig, Gäste zu animieren.
Das glaube ich auch. Man muss was bieten, man muss auch ein Erlebnis bieten und dann glaube ich, oder bin ich sicher, dass dann auch die Gäste kommen werden?
Also bin ich auch. Das sehe ich genauso.
Dass es teurer wird, gehe ich auch davon aus. Du hattest auch das Stichwort Fachkräftemangel.
Ja.
Was meinst du, was die Branche tun kann, um Leute erst natürlich nach Hamburg zu ziehen und dann auch in die einzelnen Häuser oder Restaurants, Gastronomien?
Na gut, der erste Schritt ist getan durch die Tarifanpassung. Jetzt wird man sehen, wie sich die Gastronomen aufstellen, ob sie den Weg mitgehen und Tariflöhne zahlen. Das ist ja nicht verpflichtend im Ende, bis auf die Betriebe, die dabei sind in der NGG. Wir sind nicht drin, also wir sind nicht gebunden, aber wir zahlen über Tarif und wir werden das auch in Zukunft machen, weil es geht, auf der einen Seite geht es um Geld, auf der anderen Seite geht es natürlich um die Work-Life-Balance der Mitarbeiter und die Wertschätzung der Tätigkeit und diese ganzen Geschichten. Und die Gastronomie muss was tun, damit die Menschen begreifen, dass, also ich finde, die Gastronomie ist der tollste Job der Welt. Ich möchte nichts anderes machen, weil die Befriedigung zu haben, Menschen glücklich zu machen durch qualitativ hochwertige Speisen, durch Weine, durch tolle Gespräche, durch Atmosphären, die man schafft, ist einfach, also ich schlafe jeden Abend mit meinem Lächeln im Gesicht ein, weil mir das so viel Spaß macht und ich liebe das.
Ja, super.
Ja.
Das hört man auch raus. Nochmal auch zu dem Thema Fachkräftemangel. Was müsste denn die Stadt machen, auch um, sagen wir mal, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch ein bisschen mehr nach Hamburg noch zu ziehen? Das ist ja auch nicht so.
Ja, es ist, natürlich ist das Thema bezahlbarer Wohnraum ist natürlich ein Riesenthema, weil das ist ja ähnlich wie in München. Das ist, wenn jemand in Hamburg arbeitet und klar, jetzt ist der Tariflohn ist hochgegangen, aber deswegen heißt das ja nicht, dass er sich mitten in Hamburg dann eine tolle Wohnung leisten kann. Da liegt, glaube ich, der, wie soll ich sagen, der Knochen begraben. Das ist irgendwie, die Katze beißt sich da so ein bisschen in den Schwanz. Das heißt, man hat lange Arbeitswege, um dann in der Innenstadt hier zu arbeiten, weil man sich nur eine Wohnung außerhalb von Hamburg leisten kann. Das ist natürlich nicht so ganz einfach.
Ja, ich habe immer das Beispiel auch einen Koch, der vielleicht im Schichtbetrieb arbeitet und zwischendurch vielleicht mal sich noch mal eine Runde irgendwo hinlegen will, weil er halt
Das gibt es relativ selten inzwischen tatsächlich. Ja. Also das Thema Teildienst, wofür die Gastronomie ja immer verschrien war.
Ja.
Also morgens früh und dann bis nachts, das machen keine Mitarbeiter mehr mit. Und tatsächlich ist das ein, okay. Vielleicht gibt es mal eine Ausnahme. Jetzt natürlich derzeit, wenn, ich sag mal, Corona-Fälle im Betrieb auftauchen oder die Möglichkeit, dass jemand infiziert ist und spontan ausfällt, natürlich muss das irgendwie aufgefangen werden. Und da stehen wir dann auch als Chefs dahinter und stehen selber teilweise selber in der Küche oder hinterm Tresen, um das aufzufangen. Aber manchmal geht es halt nicht anders, dass dann auch jemand ein bisschen länger arbeiten muss oder auch einen Teildienst machen muss. Aber das ist nicht mehr die Regel, schon lange nicht mehr.
Und durch die Pandemie sind da viele Mitarbeiter weggegangen?
Also bei uns tatsächlich nicht so richtig viele. Also ich würde mal sagen, wir liegen so bei 10-15%. Aber wir haben auch während dieser ganzen Lockdown-Phasen, wir haben unsere Mitarbeiter bekocht, die konnten sich jeden Tag ein Essen abholen. Wir haben Schulungen gemacht, wir haben Sonderzahlungen gemacht. Wir haben sehr, sehr viel getan, um die Mitarbeiter bei Laune zu halten, auf gut Deutsch. Natürlich sind einige trotzdem weggelaufen, was für uns natürlich dann auch sehr enttäuschend war, weil wir bei dem einen oder anderen gar nicht damit gerechnet hatten. Aber das ist dann einfach so und man kann es eigentlich einem Mitarbeiter auch nicht übel nehmen, diese Angst, dass das nochmal passiert. Der Lockdown, der kam ja dann auch ein zweites Mal. Und man muss seine Familie ernähren, ne? Das nützt ja nichts. Und mit 67% ist das von dem Lohn eine ganz schwierige Nummer. Trinkgeld fällt weg, wie soll's denn gehen?
Ja, ich glaube, das Trinkgeld ist auch so. Also die
Differenz. Ja, natürlich.
Kurzarbeitergeld haben ja viele ausgeglichen, aber ja. Trinkgeld fehlt ja trotzdem.
Trinkgeld fehlt, klar. Aber deswegen haben wir verschiedene andere Sachen gemacht und gesagt, komm. Also auch wir haben für Familien gekocht, ne? Die sind da gekommen und konnten sich mehr oder weniger täglich oder auch wenn sie von weiter weg gekommen sind, dann für 2-3 Tage das Essen abholen. Das war dann gepackt für die Familie und jeden Abend, es gab immer warme Mahlzeiten. Ne? Also das ist.
Marc, du bist ja auch sonst sehr umtriebig, jetzt abgesehen von deinen eigenen Betrieben und deinen Mitarbeitern. Du tust ja auch was für Hamburg. Kannst du da auch noch mal ein bisschen dazu erzählen, was dich da bewegt hat, diese Initiative da loszutreten?
Ja, sehr, sehr gerne. Die Initiative heißt Hamburger Originale. Ist ein Zusammenschluss von aus der Mitte der Gesellschaft sozusagen, sprich alles selbstständige Unternehmer, die gleiche Idee geteilt haben wie ich mit meinen beiden Geschäftsführerpartnern Markus van Riesen und Nils Julius, dass wir gesagt haben, wir müssen was tun für die Stadt, weil wenn der Lockdown vorbei ist, wir müssen was tun, dass der Tagestourist, der Städtereisende wieder nach Hamburg kommt. Und es gab ja eine Phase, dass Hamburg nach außen hin nicht keine Werbung gemacht hat. Und da haben wir gesagt, okay, wenn das die Entscheidung der Stadt ist, der Tourismusverband kann nichts dafür oder die Behörde, sag ich mal. Aber wir können selber was tun, weil uns kann man es nicht verbieten. Und wir waren der Meinung, dass es wichtig ist, dass wenn die Reiselust wieder entsteht, und das war klar, dass das irgendwann passiert, dass Hamburg auf der Bildfläche auftaucht.
Ist das auch so ein bisschen zu verstehen als Kritik an den bestehenden Maßnahmen oder sagst du...
Nein, gar nicht. Nein, das ist eine Ergänzung, absolut. Das ist also überhaupt gar keine Kritik an gar keinem. Ich sage mal, die Entscheidung zu sagen, während des Lockdowns, dass wir keine Werbung machen, alle anderen haben Werbung gemacht, ob das Paderborn war, München, Düsseldorf, Österreich lief über eine deutsche Bahnwerbung und Hamburg halt nicht. Und deswegen haben wir gesagt, hallo, nee, wir möchten gerne, dass, wenn der Impuls da ist, dass Hamburg in den Köpfen wieder auftaucht, auch wenn es sowieso da ist, aber... den Impuls einfach setzen, von wegen Hamburg ist toll, Hamburg ist schön. Und da haben wir eine Kampagne entwickelt, die da heißt, musst nach Hamburg kommen für, mit sensationellen Fotografien von der Stadt, die so ein bisschen an die großen Reiseziele wie Venedig oder Schweiz oder wie auch immer erinnern. Und haben gesagt, okay, Canale Grande muss nach Hamburg kommen für, weil wir haben auch einen breiten Kanal und Hamburg ist mindestens genauso schön wie Venedig, ne? Du kennst das ja, kennst die Kampagne, bist ja auch dabei, bist ein großer Unterstützer. Vielen Dank dafür nochmal.
Klar.
Aber auch ein Michael Otremba vom Tourismus ist ja auch dabei und findet es ja auch gut, dass das passiert.
Ja, Da sind noch eine ganze Reihe von weiteren, auch namhaften Unternehmen.
Sehr große Immobilienentwickler, ja, ja. Und die Otto Group ist dabei. Und ich sag mal, das geht vom Gerüstbauer über kleine Restaurants, über große Hotels wie Vier Jahreszeiten. Das ist ein Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft und das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen Zusammenhalt schaffen in dieser Stadt, für die Stadt. Wir wollen der Stadt was zurückgeben, weil wir sind alle, die dabei sind, mehr oder weniger, zumindest bis zur Pandemie, sehr erfolgreich gewesen. Auch wenn es, ich sag mal, eine kleine Backstube ist in der Schanze. Die kann ja trotzdem sehr erfolgreich sein. Also für das, was sie machen.
Wie der Schanzenbäcker.
Ja gut, der ist ja nur inzwischen in ganz Hamburg verteilt.
Ja, ja, finde ich toll. Also es macht ja auch genau das aus, was für Hamburg steht. Also Hamburg war ja immer deshalb erfolgreich, weil man zusammengehalten hat und auch was zusammen gemacht hat.
Immerhin ist ja so die Handelskammer entstanden, ne? Glaube ich.
Ja, auch.
Da war mal was im Geschichtsunterricht.
Die Kommerzdeputation, wie sie, glaube ich, immer hieß. Aber auch der Tourismusverband steht ja dafür und auch die HRT, also Hamburg Tourismus, die ja auch von den privaten Gesellschaften getragen wird. Also ich denke mal, das ist so typisch Hamburg und das macht auch die Erfolgsgeschichte Hamburgs in den letzten, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren.
Absolut.
Als ich nach Hamburg kam, war Tourismus ja noch gar nicht Existenz. Gastronomie gab es auch nur vereinzelt.
Das stimmt.
Und dann ging es ja sukzessive bergauf und mittlerweile können wir uns ja auch international sehen lassen. Also es ist ja
toi, toi, toi.
Ja, das wollen wir auch erhalten.
Ja, das wollen wir unbedingt erhalten, ja.
Ja, wir kommen zum Schluss. Marc, das war ein Feuerwerk von Gedanken, Ideen, Projekten, also super. Hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe auch unseren Hörerinnen und Hörern.
Das hoffe ich auch.
Hören Sie rein. Das war Hamburg schnackt, der Podcast des Hamburger Tourismusverbandes. Heute mit Marc Zionis.
Und ich würde dich gerne... Zionis, genau.
Zionis.
Ich würde dich sehr gerne einladen. Wir haben inzwischen bei uns im Hotel ein eigenes Podcast-Studio und machen auch einen eigenen Podcast, der da heißt Apropos. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich einladen dürfte. Da sind wir beide dann nicht die Gesprächspartner, sondern ja. Das macht ein Mitarbeiter von uns, Auszubildende tatsächlich, die dieses Podcast-Studio leiten und die Interviews führen. Und die haben bestimmt tolle Fragen und ich bin mir sicher, du hast tolle Antworten.
Ja, würde ich mich sehr freuen. Also gerne wieder im Podcast-Studio im Tortü. Danke,
genau.
Marc.
Und sehr gerne.
Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören. Tschüss, tschüss.
Das war Hamburg schnackt, der Tourismus-Talk. Powered by Albers Ahoy!